Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Podcast mit der Frage, wer hat eigentlich das Sagen im Sport, Amateursport, Profisport, das diskutieren wir. Gleich geht's los.
Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo an alle Sportinteressierten, an alle Sportbusiness-Interessierten. Ja, das diskutieren wir heute ein wenig, lieber Gerhard. Wer hat die Macht? Wer hat das Sagen im Sport? Man mag zunächst mal vermuten, dass es der Sport und seine Organisationen sind. Die Verbände, die Ligen, die Vereine, die natürlich die Spieler anstellen. Aber ist das wirklich so? Oder gibt es vielleicht auch Beispiele, wo andere Player, andere Akteure im Sportbusiness Resistance ausüben? Ich würde sagen, ja, wir kennen das Stichwort Consumer Resistance schon sehr genau. Viel Forschung in den letzten Jahren, viele Beispiele aus der Praxis, wo Konsumenten, Fans sich eben gegen gewisse Dinge wehren. Vor allem im Rahmen der Kommerzialisierung haben wir das erlebt. Am Anfang gegen die Naming Rights Sponsorships, gegen die Montagsspiele. Gegen Ticketpreise beispielsweise, manchmal mit Erfolg, manchmal mit weniger Erfolg aus Konsumentensicht. Erinnere dich an die DFL-Debatte und die Fanproteste gegen Investoren. Also diese Consumer-Resistance-Seite, die kennen wir ganz gut. Was ist mit den Athleten, Gerhard?
Genau. Und bei dieser Frage erkennen wir sehr schnell, dass der Sport als Dienstleistung, ist wieder kein Produkt im eigentlichen Sinne hergestellt, sondern Dienstleistung, hängt eben von dem Zusammenspiel mehrerer Akteure ab. Also es ist nicht immer nur einer, der etwas herstellt, sondern es ist ein Zusammenspiel. Und die Hinweise, die du gegeben hast auf Consumer Resistance, will ich gar nicht wiederholen. Aber die sind uns sehr geläufig, weil wir selber Consumer sind. Ne? Wir können selber sagen, wir gehen dahin oder gehen da nicht dahin. Wenn wir aber nochmal unsere akademische Brille aufsetzen, lieber Christopher, dann haben wir ja drei Grundsätze, was das Thema unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten bedeutet, nämlich die Begriffe von Exit, Voice oder Loyalty.
Ja, ich habe im Prinzip, egal ob ich aus Konsumentensicht rede, egal ob ich aus Sportlersicht oder aus Sportverbandssicht rede, ich habe immer diese drei Optionen eigentlich, Resistance oder eben keine Resistance auszuüben, wenn mir irgendwas nicht passt. Das kennen wir auch aus dem eigenen Leben, aber so ist das eben auch im Sport. Ich kann zum einen Exit wählen als Option, also dass ich beispielsweise wirklich aus einer Liga, beispielsweise als Athlet aussteige oder eben als Fan nicht mehr ins Stadion gehe, dann wäre das wirklich eine Handlungsebene. Ich kann Loyalty zeigen, also das heißt, ich kann es schlucken, ich kann sagen, okay, es passt mir nicht, aber ich schließe mich hier an. Sportler, die vielleicht einem Verband angehören und Angst haben vor Disziplinarstrafen, wie auch immer. Das heißt Exit, Loyalty und Voice. Das heißt, ich kann sagen, mir passt was nicht. Ich kann das Wort erheben. Ich kann beispielsweise Stellungnahmen, wie wir es jetzt im Turnen erlebt haben, dass Sportler oder auch ehemalige Sportler sich wehren gegen Strukturen, gegen Trainingsmethoden, wie auch immer. Das wäre eben dann diese Voice-Strategie.
Genau. Und diese drei Grundsätze dieser Option in der Resistenz hat eben auch ein Verband beziehungsweise eben jemand, der Wettbewerbe ausrichtet. Und da gibt es eben das Stichwort des Einverbandsprinzips, was wiederum bedeutet, dass auf europäischer Ebene nur ein Verband Titel vergeben darf. Also die deutsche Meisterschaft im Fußball kann nur der Deutsche Fußballbund vergeben. Er vergibt es aber dann an die DFL in einer gemeinsamen Organisation dann weiter. Aber am Ende des Tages gibt es keine zwei deutschen Fußballmeister, sondern eben nur einen. Und dem kaskadenartigen Aufbau, national, international, kontinental, international, global, geht es dann eben weiter. Wenn wir beim Fußball bleiben, kommt eben die UEFA und die FIFA oben drüber. Und da geht es eben rauf und runter. Das heißt, die FIFA kann, was sie auch mit Franz Beckenbauer beispielsweise gemacht hat, sie kann Einzelpersonen von Veranstaltungen ausschließen. Na, das heißt, so ein deutscher Funktionär war damals bei der WM ja ausgeschlossen von der FIFA aus bestimmten Gründen. Aber was ich sagen will ist, es gibt zunächst einmal eine starke Machtposition eines Verbandes, weil sie bestimmen, welche Titel vergeben werden und in welcher Spielform und können dann sagen, okay, für die Integrität des Sports erheben wir Dopingkontrollen, wir haben Sperren, wir haben Nominierungskriterien, all diese Dinge und wir wollen auch versuchen, dort eine gewisse Attraktivität zu bekommen. Und wenn ich jetzt mal ein Beispiel herausgreife, wo wir dann feststellen, wo beißen sich zwei Interessen, dann sehen wir das beim Tischtennis. Denn es war wirklich ein Paukenschlag und der hallt immer noch nach, dass nämlich die World Tour im Tischtennis einen Rückzug, einen Doppelrückzug erleben muss, denn die beiden Einzel-Olympiasieger von Paris, Fan Chengdong und Cheng Meng, sich von der Tour zurückgezogen haben. Und jetzt fragt man sich, wieso machen die das? Das ist doch wahrscheinlich viel interessanter für die, weiter Geld zu verdienen und nicht nur bei Olympia unterwegs zu sein. Und dann stellt man fest, dass der Verband unter durchaus nachvollziehbaren Gründen versucht hat, eben ihre Veranstaltungen möglichst attraktiv zu gestalten, indem sie beispielsweise sagen, ja, die Top sowieso, sagen wir, die Top 20 müssen an den Wettbewerben teilnehmen und die müssen daran teilnehmen, damit die Attraktivität hoch ist. Wenn ihr nicht kommt, und das ist der Knackpunkt, drohen drastische Strafen bis zu 5.000 Euro und mehr. Und jetzt haben die beiden Olympiasieger gesagt, Moment mal, mein Geld verdiene ich im Verein und nicht bei der World Tour, nicht bei der WTT. Und das ist ein Punkt, wo der Verband, weil ich ja gerade gesagt habe, eine Fehlkalkulation gezeigt hat. Denn sie glaubten, das, was im Tennis geht, klappt auch im Tischtennis. Aber die Tennis-Bundesliga, lieber Christopher, die ist ja gewisserweise bedeutungsloser als jetzt die internationalen Wettbewerbe. Und im Tischtennis ist es genau umgekehrt. Und jetzt kann es sein, dass wir einen Domino-Effekt haben, dass weitere Tischtennisspieler sagen, naja, wenn die beiden Olympiasieger sagen, wir wollen nicht antreten, dann treten wir auch nicht an. Und dann sind wir ganz schnell beim Thema der Athletes Resistance, denn dann sagen die Athleten, nee, wir bestimmen, wohin wir gehen und wir machen am Ende des Tages ja auch den Wettkampf aus.
Ganz genau. Und du hast dieses Phänomen perfekt erklärt, lieber Gerhard. Und genau das ist jetzt ein Beispiel nämlich dafür, wie wir auf dieses Thema auch gestoßen sind. Naja, wer hat eigentlich die Macht? Unter welchen Umständen können vielleicht Athleten dann doch auch diese Exit-Strategie wählen und sagen, Moment mal, mit uns nicht. Ja, wir schließen uns zusammen und nehmen nicht mehr teil, beispielsweise an dieser Tischtennis World Series. Und da sehen wir jetzt wirklich diese spannende Frage, wer ist von wem eigentlich mehr abhängig? Ist es hier, also ich meine, wir sind ja einig, diese umstrittene Tour braucht die Spieler. Ne? Ohne diese vermarktbaren Produkte Spieler ist es nicht möglich. Die Spieler brauchen irgendwo auch diese internationale Tour, eben die Preisgelder vor allem. Aber letztendlich dieses Konstrukt ist halt sehr kritisch, wie du gesagt hast, zwischen Vereinen, wo eigentlich das Geld verdient wird, dann diese Turniere, zu wenig Preisgeld, wie auch immer. Und das ist eine ganz, ganz spannende Frage, wer hat hier überhaupt die Macht? Und in dem Fall haben jetzt wirklich zwei Spitzenspieler, wie du sagst, diese Exit-Strategie gewählt. Und ich finde es total spannend, mal zu sehen, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Rudern die zurück? Folgen mehr Spieler noch diesen Spielern? Bilden die vielleicht irgendwann eine eigene Serie, so wie wir es in 3x3 Basketball erleben? Da kommen wir gleich noch drauf. Also total spannendes Phänomen, wie wir auf dieses Thema Athletes Resistance dann auch gekommen sind. Ja,
können wir gleich aufgreifen, denn wenn wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen würden, was ist die bestbezahlte Frauenliga der Welt, dann würden noch ein bisschen 21, 22, 23 nachdenken, wahrscheinlich so ganz wenige darauf kommen, dass es eben Basketball 3x3 sein dürfte oder wird, weil eben finanzstarke Investoren und Spielerinnen eine neue Liga gründen, nämlich die Unrivaled League. Und die wird jetzt richtig gut bezahlt und die macht sich unabhängig von den Verbänden, die es dort eben gibt. Ne? WNBA wäre hier der zuständige Verband, aber die sagen, das interessiert uns nicht. Und auf einmal ist es möglich, dass eben Spielerinnen ihre eigene Serie durchführen, ihr eigenes Geld verdienen und entsprechend dann die Preisgelder so verteilen, wie sie es für richtig erachten. Und in diesem Kontext bekommen sie auch noch Unterstützung von einer sehr bekannten internationalen Schauspielerin, nämlich Whoopi Goldberg, denn die hat den ersten globalen Frauensportkanal gegründet mit der Überschrift, wenn eine Frau es spielt, dann zeigen wir es. Es könnte also sein, dass es auch eine Athletinnenresistenz gibt, nach dem Motto, wir lassen uns nicht das bieten, was wir bei der Two Nights Tour im Skispringen erlebt haben, sondern die Frauen werden da noch resistenter gegen die Machtstrukturen der bisherigen Verbände.
Ja, und interessant finde ich in dem Zusammenhang auch, dass hier bei diesem amerikanischen Beispiel jetzt mit den Basketballerinnen, mit den 3x3, dass hier wirklich auch die Medien bereits mit voll an Bord sind, also TNT Sports überträgt. Das Ganze entsteht auch mit einigen großen Investoren, die dort eben auch unterstützend eingreifen und sich eben natürlich auch eigene Marketingziele hier oder versprechen, eigene Marketingziele zu verfolgen. Also von daher, das ist ernst zu nehmen. Es sind hohe Spielergehälter, wie du sagst, die hier auf jeden Fall gezahlt werden. Und es ist eine sehr, sehr interessante Variante des Exits, weil hier zeitgleich eben, das ist ja beim Tischtennis jetzt noch nicht der Fall eben gewesen bei dem Beispiel, aber hier zeitgleich eben Spitzenspielerinnen sogar eine eigene, vielleicht sogar dauerhaft in Konkurrenz stehende Liga zur eigentlichen Frauenliga dort gründen.
Ja, und dann haben wir noch was festgestellt, was wirklich überraschend ist, denn der Golfsport ist nun mal grundsätzlich als Outdoor-Sportart bekannt und groß geworden. Jetzt aber hat sich eine neue Liga gegründet, die eben Indoor unterwegs ist, nämlich The Golf League, ganz einfach. TGL. Das bedeutet, dass mit den Mitbegründern Tiger Woods immerhin dorthin gehen und sagen, wir haben jetzt eine Halle gebaut, die so groß genug ist, nämlich 23.000 Quadratmeter, und jetzt werden wir mal in Florida eine Veranstaltung, ein Turnier durchführen, natürlich in gewisser Weise virtuell, weil auf einer großen Leinwand werden dort Spielbahnen angeboten, aber immerhin treten 6 Mannschaften mit 4 Spielern an und spielen dann 3 Spieler pro Spieltag bestimmte Löcher durch. Insgesamt dauert also ein Match 2 Stunden und nicht 6 Stunden wie normalerweise bei einem normalen Profiturnier pro Tag. Es werden auch 15 Löcher gespielt und nicht 18 Löcher. Ja, und das wird auch sofort von ESPN übertragen und zeigt einfach, hier machen wie im Fußball, gibt es ja auch jetzt neue Bestrebungen, Toni Groß und Co., dass man sagt, die Spieler machen jetzt ihre Kompetenz zu eigen und sagen, nicht mehr Verbände sind die maßgeblichen Bestimmer ihrer Sportart, sondern wir selber.
Ja, und somit stehen lustigerweise, eigentlich paradoxerweise in diesen Beispielen dann auch die offiziellen Sportorganisationen, Verbände liegen in Konkurrenz zu den eigenen Athleten. Ne? Also das ist ja ein ganz spannendes Konstrukt. Also erstmal paradox, aber wenn man das hört, aber das könnte durchaus ein Trend sein in den nächsten Jahren. Und ist natürlich auch spannend dann zu sehen, inwiefern gibt es dann Substitutionseffekte. Ne? Wo gehen die Zuschauer dann hin? Kannibalisierungseffekte, wie auch immer, zwischen der alten, traditionellen Sportart, so sage ich mal. Wir haben ja jetzt hier mit dem 3x3 Basketball oder auch dem Golfbeispiel ja im Prinzip so eine neue Untersportart, die sozusagen etabliert wird mit neuen Regeln, Indoor, Outdoor, wie auch immer. Also das ist ein ganz spannendes Konstrukt, dass sozusagen die Athleten jetzt zu den eigenen Verbänden und Ligen konkurrieren. Und es bleibt eben spannend abzuwarten, was sich da auf Dauer vielleicht dann auch durchsetzt.
Ja, es könnte auch sein, dass eine Tendenz darin besteht, dass Sport immer mehr bewusster, zumindest der Profisport, zum Unterhaltungsangebot gehört. Ne? Also zur Freizeitgestaltung von Menschen beiträgt. Dass also nicht der Sport als Sport mit Wettkampf im Vordergrund steht, ja? Sondern die Menschen sagen eben am Donnerstag oder am Freitag, wo gehe ich am Wochenende hin? Gehe ich ins Kino oder gehe ich, das regnet oder was immer, gehe ich Indoor-Golf? Das heißt also immer mehr Unterhaltung. Und da muss man überlegen, dass eben die Wippe nicht umschlägt oder das Pendel nicht umschlägt von dem, was ist Show, Entertainment und was ist wirklich Sport und Wettkampf. Dass also da die Balance gehalten wird und die Athletinnen und Athleten eben im Moment ja gewerkschaftslos sind. In Amerika, gut, okay, da gibt es Gewerkschaften, aber global betrachtet, oder sagen wir mal so, Deutschland und europaweit betrachtet, müsste ja jeder Sportler gleichgestellt werden einem normalen Arbeitgeber. Aber es gibt keine Gewerkschaften. Wer sollte den Herrn Musiala vertreten bei seinem 175-Millionen-Vertragsversuch? Und wer sollte eine Skispringerin gleichermaßen vertreten? Und ich glaube, dadurch sind einfach die Athleten aufgefordert, mehr oder weniger für sich selber zu kämpfen, an sich selber zu denken oder Communities zu bilden, die als Gemeinschaft auftreten.
Absolut. Bin ich voll bei dir. Und zwar Communities, die dann teilweise nicht nur neue Ligen vielleicht gründen, sondern wie jetzt bei dem 3x3 Basketball sogar auch Anteile halten. Also sogar Anteilseigner dann sind an der Liga. Also total spannende, ganz neue Konstrukte. Und die Frage wirklich, die Ausgangsfrage ist hier, wie sich die Machtverhältnisse wirklich so ein bisschen vielleicht auch verändern Richtung Athleten hin.
Ja, wir haben gehofft, dass euch das interessiert, mal wirklich ganz aktuell zwischen den Zeilen zu lesen, was tut sich denn so am Beginn eines Jahres und was wird verpuffen, was wird sich halten, was wird nicht nur ein Trend, sondern ein fester Bestandteil im Sportkalender oder im Unterhaltungsangebot in Deutschland oder weltweit. Hat Spaß gemacht.
Das fand ich auch, lieber Gerhard. Ich hoffe auch allen Sportmanagement-Interessierten, dass wir euch ja, hier so ein bisschen ein paar Anstöße, Denkanstöße geben konnten, was das Thema angeht. Und ich glaube, das bleibt ganz, ganz spannend abzuwarten, wie sich das entwickeln wird.
Ja, schreibt uns, wenn ihr wollt, an sport@ist.de. Verbreitet den Podcast, wo immer ihr könnt. Bleibt uns gewogen. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Sport Business Kompakt ist eine Podcast-Produktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de.